Ja, heute an dem Tag ist auch überschrieben im Programm mit dem Titel, die Vorträge heute, Kreuzesnachfolge. Die Nachfolge als Christen in der Kreuzesnachfolge. Wir werden jetzt im ersten Vortrag heute Vormittag über die Eucharistie als Gedächtnis des Kreuzesopfers, in das wir auch immer wieder hineingenommen sind, wo wir wirklich uns nähren auch aus der Eucharistie, aus diesem Opfer Christi. Und dann heute Nachmittag im zweiten Vortrag wird es dann ganz konkret an einem Beispiel, was es bedeutet, wirklich Jesus nachzufolgen auf dem Kreuzweg bis hin in den Tod. Wir werden die heilige Edith Stein betrachten heute Nachmittag. Aber gehen wir jetzt erstmal rein in das Heutige. Wir haben viel gehört. Vorgestern bei den Vorträgen ging es allgemein um Opfer, um Sühne, der Begriff Sühne, das Opfer, der Opferkult in Israel. Gestern sind wir schon tiefer eingestiegen in das Kreuzesopfer Jesu und wir haben gesehen, dass alles, was im Alten Testament vorgebildet war, der ganze Opferkult, sich mit dem wahren Opfer Jesu Christi als das reine Opferlamm, das Lamm Gottes, das sich hingegeben hat, wirklich die Sünde der Welt weggenommen ist. Dass es wirklich auch ein für alle Mal gültig ist und dass dieses Opfer geschehen ist, dass der Opferkult Israels überflüssig geworden ist. Dann haben wir im zweiten Vortrag gestern gehört, dass das Opfer auch die Radikalität der Liebe Gottes zeigt. Also der Antrieb war die Liebe. Das Opfer ohne Liebe hat keinen Sinn. Und die Liebe war das Entscheidende. Und da werden wir heute auch noch mal ein bisschen drauf schauen. Die Liebe Gottes, die sich bis zum Letzten hingegeben hat und dass die Antwort, so sagt auch Papst Benedikt, auf dieses Opfer, auf diese Erlösung nur sein kann, dass wir eine dankbare Haltung haben, dass wir anbeten, dass wir wirklich im gläubigen und dankbaren Herzen Gott anbeten in unserem Leben. Das heißt nicht nur natürlich da ganz besonders in der eucharistischen Anbetung, aber vor allem auch in unserem alltäglichen Leben Ja zu sagen, auch zu dem, was Jesus uns, was Gott uns auflegt, auch an Kreuzen auflegt. Und da habe ich immer wieder das Beispiel des Ehemanns gebracht, das auch manchmal zum Kreuz werden kann, aber überhaupt so die, ich will es jetzt nicht, das passt jetzt in diesen Satz nicht, wenn ich jetzt sage, die Widerwärtigkeiten des Alltags, dazu zählt natürlich der Ehemann nicht, aber dieses Aufnehmen dessen, was uns halt schwerfällt, dass wir das wirklich auch bejahen, annehmen als Opfer für Gott und wirklich auch Ja sagen. Wir haben gehört, Gott kann alles, er kann alles haben, kann auf alles zugreifen, außer auf den freien Willen des Menschen, auf unser Ja, auf das muss er warten. Dann so, ansonsten kann er alles und er wartet nur deswegen, muss nur deswegen warten, weil er unsere Freiheit achtet. Weil einzig die Freiheit des Menschen der Ausdruck sein kann von einer wirklichen Liebe, die den anderen wirklich auch so, wie er ist, liebt. Nicht irgendwie sagt, so und so muss das sein. Da haben wir auch drüber gesprochen, wir müssen nichts leisten vor Gott, sondern es geht darum, diese Liebe anzunehmen, dieses Liebesopfer für unser Leben und als Antwort darauf eben Gutes tun, sich von der Liebe ergreifen lassen, selber zur Liebe zu werden. Das war das auch, was ich jetzt heute in der Predigt gesagt habe. Und jetzt kommen wir rein in das Kreuzesopfer Jesu Christi als Gedächtnis in der Eucharistie. Zunächst einmal ist wirklich ganz wichtig auch für das Verständnis der Eucharistie, dass das Kreuzesopfer Jesu Christi auf Golgotha ein für alle Mal gültig ist. Also die Eucharistie, ich werde es auch noch ein bisschen näher erklären dann, ist keine Wiederholung des Kreuzesopfers, sondern das, was auf Golgotha geschehen ist, das war der, kann man so sagen, der wichtigste Augenblick für die Menschheit. Das ist ein für alle Mal gültig, dieses Opfer Jesu am Kreuz. Wir kommen dann noch hin, was das für die Eucharistie bedeutet. Der Hebräerbrief, das habe ich gestern schon gesagt, stellt eben die Ritualien des Alten Bundes das ein für alle Mal Christi entgegen, als die wahre Erfüllung des Opfers. Also er spielt immer wieder damit, der Hebräerbrief, dass er diese Vergleiche herstellt zwischen dem Alten Bund und die endgültige Erfüllung im Opfer Jesu Christi. Das Ende aller anderen Opfer ist durch Christi Kreuzesopfer gekommen. Und im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 18 hören wir oder lesen wir, wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Die Sünden aller Zeiten, der ganzen Welt sind am Kreuz gesühnt, vergeben. Dieser Bund mit Gott ist am Kreuz wiederhergestellt. Das gilt für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Also die Sünden sind ein für alle Mal vergeben. Das Opfer Christi am Kreuz ist unüberbietbar, unwiederholbar und vollständig. Und Vollständigkeit im Sinne Gottes heißt wirklich vollständig, nicht was wir als vollständig betrachten. Na, da könnte man doch ein bisschen besser machen oder so. Nein, es ist vollständig. Mehr geht nicht als dieses Kreuzesopfer. Der Opferkult ist somit abgeschafft, der Opferkult Israels, weil er überflüssig geworden ist. Es braucht diese Opfer nicht mehr, es braucht diese Tieropfer nicht mehr, es braucht keinen Yom Kippur-Versöhnungstag mehr, sondern das ist ein für alle Mal geschehen am Kreuz auf Golgotha. Und das ist, wie Papst Benedikt gestern, was wir gehört haben, sagt, das ist die wahre kosmische Opferfeier in diesem Augenblick, für alle Zeiten gültig, in alle Zeiten rein. Der ewige Sohn Gottes selbst hat einen Leib angenommen, um in diesem Leib sich selbst als Opfer darzubringen. Das ist die Radikalität der Liebe Gottes, dass er sich für uns klein macht, ein Leib annimmt, unsere Sünden aufnimmt und unsere Sünden für uns am Kreuz sühnt, damit wir die Freiheit haben. Das ist die Radikalität der Liebe. Die Gesinnung Christi beim Opfer ist das Entscheidende. Jetzt kommen wir so in die Liebe. Das Opfer an sich könnte man missverstehen. Man sagt, ja, der Vater hat dieses Opfer gebraucht und der ist so ein strenger Vater, der braucht irgendwas, damit es wieder gut ist. Deswegen ist nicht die Versöhnung geschehen, sondern entscheidend ist nicht so sehr die äußere Form des Todes Christi, auch wenn es die schrecklichste Form war. Und das haben wir gestern Abend gemacht, dass wir das betrachtet haben, was der Herr wirklich alles für uns auf sich genommen hat. Aber das Entscheidende dabei ist die Gesinnung Jesu bei seinem Opfer. Und was war die Gesinnung? Die Liebe. Die Liebe. Die Liebe hat ihn befähigt, auch das alles wirklich auch auszuhalten, anzunehmen für uns, weil ihn die Liebe zu uns so gedrängt hat, diese Erlösung, diese Erlösungstat zu vollbringen. Und das ist auch das Entscheidende, warum dieses Opfer natürlich viel mehr wert ist als alle anderen Opfer. Weil die Gesinnung Christi hebt diesen Opfertod, seinen am Kreuz, über jedes menschliche Opfer, das je dargebracht war, heraus. Also wir können das nicht auch das Kreuzesopfer, wir können es nicht. Wir bringen natürlich Opfer aus Liebe für den Herrn, wie wir gesagt haben, die Widerwärtigkeiten des Alltags anzunehmen, das nehmen wir aus Liebe zum Herrn an, das schon, auch in der Liebe. Aber wie wir auch in der Predigt jetzt gehört haben, die menschliche Liebe ist eben immer unvollkommen. Es ist nicht in dieser vollkommenen Liebe dargebracht, die Jesus hatte am Kreuz. Das ist was anderes. Und deswegen ist dieses Opfer natürlich noch viel, viel erhabener als alles, was wir bringen. Das, was wir bringen können. Noch der heiligste Mensch kann dieses Opfer nicht wiederholen oder nicht darbringen, wie Jesus es gebracht hat. Es ist nämlich, und das ist das Entscheidende auch wieder, es ist ein ewiges, ein göttliches Wollen, das hinter dem Ereignis steht, eine ewige Entscheidung des Sohnes, diese Form der Sühne zu wählen. Ein ewiges Ja zur Liebe. Wir haben es gestern schon, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, es war nicht ein tragischer Unfall, das Kreuz, sondern es war wirklich der Heilstod für die Menschen, für uns, den Gott gewählt hat. Diese Liebe bis zum Letzten zu zeigen, das ewige Ja zur Liebe, das sich von nichts aufhalten lässt. Und wir hören wieder im Hebräerbrief, lesen im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 5 bis 7, auch das kennt ihr. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet, an Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, siehe, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Also das heißt, das, was Jesus tut im Willen des Vaters, im Liebeswillen des Vaters, ist viel, viel mehr als diese Brand- und Sündopfer. Also dieses wirklich, sich ganz in den Willen Gottes zu ergeben. Aufgrund dieses ewigen Willens, das ist das Kreuz Christi, das endzeitliche Opfer schlechthin, nicht zu überbieten. Es ist nicht zu überbieten. Die Tier- und Sühnewerke konnten die Sünden nicht vollständig tilgen, das willentliche Selbstopfer Christi schon. Das willentliche Selbstopfer Christi. Und auch hier erinnern wir uns an Gethsemane, wie Jesus auch ringt, diesen Willen anzunehmen. Jesus war ganz Gott natürlich, aber er war auch ganz Mensch. Er hat sich wirklich auch in einem Gebetskampf, kann man sagen, in Gethsemane, im Mühlgarten, durchgerungen, diesen Willen des Vaters anzunehmen. Und dieser Gebetskampf war so anstrengend, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Das hat ihn alles gekostet, dieses Ja zum Willen des Vaters zu sprechen. Also auch hier ist es wieder wichtig, Jesus in seiner ganzen Person, also eben die menschliche und göttliche Natur in seiner Person zu begreifen. Dass das natürlich, wir haben gestern auch von dieser Zerrissenheit gehört, dass sich das natürlich in Jesus auch, dieser Kampf abgespielt hat, den Willen des Vaters anzunehmen. Aber auch hier ist es wieder so, dass er einen Weg für uns vorangegangen ist. Das heißt, wenn wir Schwierigkeiten haben, die Widerwärtigkeiten des Alltags, das Kreuz, das Leid anzunehmen, dass auch wir hier durch Jesus fähig sind, auch in den Willen des Vaters zu kommen. Deshalb wirklich, wenn wir Jesus wirklich in unser Leben lassen, wenn wir auch hier in unserem Kampf mit dem Willen Gottes wirklich auch Jesus finden. Er ist den Weg schon gegangen und er hat auch den Weg schon bereitet, aber eben auch ein Ja zum Kreuz zu sagen, heißt ein Ja zu diesem Ringen mit dem Willen Gottes zu sagen. Genau, aber Jesus ist uns diesen Weg vorangegangen. Wie können wir, heute geht es um Kreuzes Nachfolge, wie können wir Antwort geben auf das Opfer Christi am Kreuz? Was ist unsere Antwort? Was natürlich bleibt, es ist kein Opferkult mehr, aber was bleibt, ist der Gottesdienst und das Gotteslob. Lob Gottes wird von den durch Christi Opfer Erlösten mit freiem Herzen dargebracht, das Opfer des Lobes. Wir sind die Erlösten und aus Dankbarkeit bringen wir mit freiem Herzen, nicht weil wir es müssen, weil wir sagen, wir müssen jetzt beten oder wir müssen jetzt einen Lobpreis machen, sondern weil wir es wollen, weil wir es freiwillig, weil wir erkannt haben, dass wir erlöst sind durch die Liebe Gottes, durch sein Opfer. Deshalb geben wir ihm das Opfer unseres Lobes. 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 5. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Geistige Opfer darbringen. Lob, Annahme des Widerwärtigen. Der Opfergedanke nimmt im Christentum eine völlig neue Wendung an. Nicht blutige Opfer, sondern die geistige Gesinnung ist das Entscheidende. Eine Opferfrömmigkeit statt Opferkult. Deshalb den Geist der Frömmigkeit, eine Gabe des Heiligen Geistes, wirklich auch ernst nehmen. Die wahre Frömmigkeit, was bedeutet es? Wirklich Gott zu loben. Keine Scheinfrömmigkeit, keine pharisäische Scheinheiligkeit, sondern wirklich Gott ein Opfer zu bringen, ein Opfer des Lobes, die geistige Gesinnung, die aus der Dankbarkeit kommt. Und der Bezugspunkt natürlich für diese geistige Gesinnung, für unsere Opfer, die wir bringen, bleibt die Selbsthingabe Christi am Kreuz. Deshalb nur wenn wir das Kreuz wirklich begreifen, können wir auch im richtigen Sinne opfern. Sonst bleibt dieses Fordernde von Gott, ich muss beten, damit ich gut dastehe. Nein, da begreifen wir das Kreuz nicht. Er braucht das Opfer nicht, er liebt uns schon. Aber für uns, unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, aber uns bringt der Segen und Heil. Das ist eine Präfation in der Heiligen Messe. Und genau das ist der Punkt. Die Beziehung zu Gott vertieft sich, wenn wir Antwort geben. Ist klar, geliebt sind wir. Aber Liebe, haben wir heute auch gehört, die sich weiter verströmt, wächst. Und das ist unser Lobpreis, weil wir lieben wollen, weil wir uns immer mehr ergreifen lassen wollen von der Liebe. Deshalb bringen wir Gott unser Opfer, unser geistiges Opfer. Deswegen sind Privatoffenbarungen, die immer wieder auffordern zu viel, viel Gebetspensum und das, sehr, sehr fraglich, sehr fraglich. Es ist keine Leistung vor Gott. Gebet ist niemals verkehrt, aber Gebet darf nicht zur Last werden für uns, sondern es soll eine Freude sein. Wenn Mütter sagen, na, ich muss jetzt drei Himmel im Psalter beten, tut mir leid, mein Kleiner, du spiel mal kurz ein bisschen auf der Playstation, ich brauche jetzt gerade mal 2 Stunden, weil ich im Psalter beten muss. Das ist nicht richtig, weil das hat die Mutter Gottes irgendwo gesagt. Das ist nicht richtig, wirklich, seid sehr vorsichtig damit. Und das ist auch eine Masche vom Bösen, weil er so natürlich was zerbricht, was extrem wichtig ist, zum Beispiel in dem Fall die Familie, aber auch die Gemeinschaft der Kirche untereinander. Also die wahre Frömmigkeit, Bezugspunkt bleibt die Selbsthingabe Christi am Kreuz. Grund und Maß christlicher Opferfrömmigkeit ist immer die wirkliche Lebenshingabe Christi, die er am Kreuz vollzogen hat, diese Hingabe aus Liebe, freiwillig. Freiwillig hat er es gemacht. Und wenn wir sprechen vom Gehorsam Christi gegenüber dem Vater, ist mit Gehorsam gemeint, dass Christus natürlich, und das ist Gethsemane, dass Christus natürlich erkannt hat, dass das der richtige Weg ist. Der Weg der Liebe und der Weg, der in die Freiheit führt. Deshalb im Sinne von Gehorsam. Aber er hat nicht irgendwas gemacht, weil er halt dem Vater gehorcht hat, damit er was er nicht will. Sondern er hat es erkannt. Das ist dieses Ringen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist kein Resignieren, das ist ein Anerkennen, dass der Wille des Vaters, hier spricht Jesus in seiner menschlichen Natur, dass der Wille des Vaters, also bei dem dein Wille geschehe, dieses Ringen des menschlichen Willen gegen den göttlichen, aber dass der Wille des Vaters der richtige ist. Das ist ein Anerkennen, kein Unterwerfen und sagen, naja, dann lasse ich halt mal alles. Und natürlich, das gehört auch dazu, dieses sich selber in Anführungszeichen abzusterben. Aber letztendlich geht es darum, im Gehorsam zu erkennen, dass der Wille Gottes der richtige ist. Und wenn ich mich in den einfüge, bin ich auch auf dem richtigen Weg. Im Gehorsam, Ordensleben ist das Gleiche. Deshalb ist eigentlich der Obere im Orden der, der viel mehr gehorsam sein muss, nämlich auf das, was Gott durch ihn wirken will. Der Obere muss hören, was denn seine Aufgabe ist. Gehorsam ist, und das merke ich gerade, seit einem halben Jahr bin ich Oberer, es ist wichtig, wirklich die Gemeinschaft zu führen im Sinne, was Gott will. Nicht, was ich will, jetzt das dann annehmen, das müssen dann die Mitbrüder annehmen. Als Gehorchender, also nicht Oberer zu sein, ist es immer einfacher im Gehorsam, weil die Verantwortung trage ich. Ich muss noch viel mehr, der Obere muss noch viel mehr hören, was Gott durch ihn wirken will. Also, die eigenmächtigen Sühnetaten, da sind wir hier bei diesen Privatoffenbarungen, was ich gesagt habe, die eigenmächtigen Sühnetaten kann es eben neben der Sühnetat Christi nicht mehr geben. Es gibt nichts, was wir dem noch zufügen können. Also wenn es heißt, wir müssen beten, sonst geht die Welt unter, dann dürfte das sein, naja, tut mir leid, das ist jetzt nicht die katholische Lehre, sondern die katholische Lehre sagt, die Welt ist erlöst. Und es geht darum, dieses Erlösungsopfer anzunehmen. Nicht jetzt noch möglichst alle beten und so. Wie gesagt, das Gebet ist wichtig, um Herzen zu bereiten. Es ist wichtig, aber es ist nicht notwendig. Die Not ist gewendet durch das Kreuz Christi. Wir helfen natürlich, wir haben Anteil am Kreuz Christi, am Opfer Christi, wenn wir für die Bekehrung beten, wenn wir Sühne leisten für andere. Aber erlöst ist die Welt bereits. Es geht wieder um dieses Annehmen. Wenn wir beten, beten wir, dass die Menschen das Opfer annehmen können, die Befreiung, die Erlösung. Also es kann eigenmächtige Sühnetaten neben der Sühnetat Christi keinem ergeben. Jeder, der das sagt, in Privatoffenbarung oder wo, ist Häresie, es ist nicht die Lehre der Kirche. Aber, und das ist genau das der Punkt, die Sühnetat Christi lädt zur Teilnahme ein. Eine Frömmigkeit, die sich eben Christi Gesinnung der Sühne, der Hingabe für andere zu eigen macht. Sie lädt zur Teilnahme ein. Die Gesinnung Christi sich zu eigen zu machen. Also das sind die Opfer, die wir jetzt bringen, das Lob, die geistigen Opfer und die Sühnetaten, durch die wir teilnehmen an dem einen immer gültigen Opfer Christi. Und das Gedächtnis des Kreuzesopfers ist natürlich in der Eucharistiefeier ganz deutlich. Die Feier der Eucharistie ist ein ganz neues Modell, so zum Anführungszeichen, Modell von ritueller Opferhandlung. Das rituelle Opfer, das dargebracht wird in der Eucharistie, ist ganz, ganz anders als früher. Also ich denke mir das oft im Tempel, da muss ja zugegangen sein. Überall Blut, wahrscheinlich die Tiere geschrien, dann das war wie eine Metzgerei wahrscheinlich. Also schrecklich. Und deshalb ist die Eucharistie natürlich was ganz anderes. Ganz neues Modell. Das tritt eben an die Stelle. Das ist schon richtig. Es tritt an die Stelle des Sühneopferkultes im Tempel. Also dieser Kult war jetzt nicht falsch oder sowas, sondern es war schon, das haben wir auch gehört, was Gott dem Volk Israel an die Hand gegeben hat, um eben Sühne-Schritte zu leisten. Und Jesus selbst, und das ist auch immer wieder wichtig, die Begründung der Eucharistie. Jesus selbst hat in der Nacht, bevor er verraten wurde, diese Zeichenhandlung eingesetzt. Einfache Frage, wann war das?
Donnerstag am Abend.
Genau, am letzten Abendmahl, das wir auch bald wieder feiern. Deswegen ist immer wieder für unsere Köche eine Herausforderung. Sie denkt immer, da muss man dann fasten und was weiß ich und sowas, darfst bloß kein Fleisch und was. Und wir sagen, na, auffahren, Suppe, Nachtisch, Fleisch und sowas, das ist der Tag der Priester. Das ist der Tag, an dem das Opfer, die Eucharistie, eingesetzt worden ist, ein Festtag. Auch wenn es in der Karwoche ist, aber da, natürlich, Karfreitag, das sieht dann ganz anders aus. Aber der Gründonnerstag ist ein Festtag, weil da die Eucharistie eingesetzt wurde und das Priestertum. Ein Tag der Dankbarkeit. Und hier hat er eben auch vor seinem Leiden, natürlich anders ging es ja nicht, seine realgeschichtliche, also die reale in der Geschichte passierte Lebenshingabe, die einen Tag später passieren wird. Am Gründonnerstag hat er das, also das, was am Kreuz passieren wird, hat er für alle Zeit seinen Jüngern anvertraut. Er hat ihnen das vorher, sie haben es natürlich nicht verstanden so richtig. Er sagt, und das hören wir in jeder Heiligen Messe, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er hat es wirklich eingesetzt und gewollt, selbst auch gemacht, eingesetzt. Jesus feiert das Abendmahl eben nicht nur als Passiamahl, das auch natürlich, weil er in der Tradition Israels steht, aber es ist viel mehr das letzte Abendmahl als ein Passiamahl. Er bezeichnet Brot und Wein auch mit den Begriffen der Opfersprache. Und das ist schon entscheidend, dass Jesus das selber, die Kirche hat sich nicht mal ausgedacht, naja, blutige Opfer wollen wir jetzt nicht mehr, ach, da ist ein Stück Brot, nehmen wir das, und da steht eh noch ein Kelch Wein, nehmen wir halt den. So war das nicht. Der Eucharistie wurzelt ganz tief in der Offenbarung Gottes. Jesus selbst hat es eingebracht. Er bezeichnet Brot und Wein mit der Opfersprache. Der Brot, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Den Kelch bezeichnet er als den Bundeskelch in seinem Blut. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Wir haben davon gehört, was das bedeutet mit dem Bund. Also Jesus selbst hat es eingesetzt. Und das kann man immer irgendwelchen Leuten, die jetzt sagen, ja, die Kirche, die hat es halt so gemacht da, und dass der Priester da schön seinen Wein trinken kann, das höre ich auch immer wieder. Warum kriegen wir nichts? Du trinkst den ganzen Wein allein und so. Ja, nichts verstanden halt. Ne? Also darum geht es nicht. Aber die Meinung gibt es sehr oft. Und da könnt ihr sagen, nee, das kommt von Jesus selbst. In Liebe, natürlich, wir gehen immer in Liebe auf die anderen Menschen zu. Aber in Liebe kann man denen sagen, nein, nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus uns das selbst aufgetragen hat. Und die Apostel waren natürlich fromme Juden. Natürlich waren sie im jüdischen Glauben auch beheimatet. Und sie haben schon diese Verbindungen, sie haben es nicht verstanden, aber sie haben es erkannt, dass das irgendwie eine Verbindung hat zu der liturgischen Tradition. Sie haben das schon gemerkt, dass das was anderes ist, dass der Meister jetzt nicht nur spinnt, sondern dass er damit irgendwas sagen will und zeigen will. Jesus wollte ihnen eine ewig gültige Deutung seiner Handlung am Karfreitag geben. Eine ewig gültige Deutung der Handlung am Karfreitag. Und der Karfreitag passiert jedes Mal in der Heiligen Messe. Und das ist hier wirklich wunderschön in Maria Schutz, sobald der Priester hintergeht an den Altar und da geht Stufen hoch, das ist der Aufstieg nach Golgotha. Der Priester geht nach Golgotha. Er verlässt die Verkündigung zum Volk und er geht in persona Christi auf Golgotha. Und da ist er auch. Der Altar ist Golgotha in der Heiligen Messe. Das letzte Abendmahl ist sozusagen ein Interpretationsschlüssel für den Höhepunkt im Leben Christi. Und dieser Höhepunkt war Golgotha. Am Kreuz ist er erhöht, das haben wir gestern auch gehört in der Messe, in der Predigt. Die Erhöhung Christi am Kreuz. Und dieser Interpretationsschlüssel, den Jesus gegeben hat, er gibt auch seinen Jüngern Brot und Wein zu essen, die er zuvor wirklich mit seinem Opfer identifiziert hat. Klar, wenn die Jünger das da in dem Augenblick nie verstanden haben, das ist mein Fleisch, das ich euch zu essen gebe, mein Blut. Die werden schon, aber sie haben es erstmal, auch wenn es nicht verstanden hat, wie Maria, haben sie es da wirklich im Herzen bewahrt. Sie haben es ja überliefert, auch weiter bewahrt, bis sie es verstanden haben nach Pfingsten dann. Und daraus ist dann die Messe mehr und mehr entstanden. Aber das heißt auch, weil das war ja gerade im frühen Christentum, wurden die Christen ja als Kannibalen bezeichnet, die quasi menschliches Fleisch essen und menschliches Blut trinken. Jesus selbst hat es eingesetzt, also es ist nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern er gibt es ja, er gibt von seinem Fleisch und seinem Blut. Aber das heißt, er gibt von seiner Liebe, sein Fleisch und sein Blut sind in der Liebe am Kreuz dargebracht. Davon gibt er. Es geht nicht um das Fleisch als Nahrung, sondern es geht um die geistige Nahrung der Liebe. Darum geht's. Jesus geht damit auf eine alte Prophezeiung des Propheten Jeremia ein. Ich werde meine Weisung auf ihr Herz schreiben. Das ist damit gemeint, dass er wirklich durch die Eucharistie, die wir empfangen, die in uns auch wirklich auch, ja, die wir aufnehmen in uns, dass dadurch auch seine Weisung der Liebe in unser Herz geschrieben wird. Dadurch, dass sich Jesus wirklich in jede Zelle auch mit uns verbindet durch das Brot, das sich ja, also der Leib Christi, das ist ja dann das konsekrierte Brot, das wir dann wirklich aufnehmen und den Wein. Das bedeutet, dass eben die Vereinbarung des neuen Bundes, der besiegelt ist im Blut Christi, in das Fleisch der Herzen eingehen soll. Auch substanziell. Man nennt es ja immer bei der Heiligen Messe ein furchtbares Wort, Transsubstantiation. Das ist quasi die Substanz des Brotes wird gewandelt. Deswegen die Heilige Messe, da geht es um Wandlung. Das Brot und auch die Substanz des Weines wird gewandelt. Es sieht zwar noch so aus, schmeckt auch so, aber es ist nicht mehr Brot und Wein, sondern es hat eine andere, ein anderes Wesen, eine andere Substanz, nämlich Leib und Blut Christi. Und diese Substanz geht eben auch äußerlich in unser Leben ein. Also auch durch das Allerheiligste, das wir anschauen, deswegen auch das Allerheiligste, weil wir wirklich Jesus anschauen können. Es ist die Substanz Gottes, aber nach außen hin sichtbar als Brot und Wein. Und Jesus wünscht sich das also, dass wir sein Opfer in uns aufnehmen, und das nennen wir Teilhabe. Teilhabe am eucharistischen Opfer. Dadurch, dass wir es in uns aufnehmen, natürlich, wenn wir nur geistig imstande sind, also zum Beispiel bei Online-Gottesdiensten und sowas, ist das auch, geistig sind wir dabei. Es ist natürlich dieses selber Empfangen, eben diese Substanz auch in sich aufzunehmen, auch äußerlich, auch leiblich, ist natürlich schon nochmal, deswegen ist auch immer wichtig, auch wenn es möglich ist, live in eine Messe zu gehen. Aber trotzdem haben Kranke zum Beispiel, die eine Livestream-Messe anschauen, dann schon die Möglichkeit, damit teilzuhaben, mit reingenommen sein in die Eucharistie. Das Kreuzesopfer Jesu, das auf Golgotha geschehen ist am Karfreitag, wird in der Eucharistie gegenwärtig. Es wird vergegenwärtigt, nicht wiederholt. Das ist ganz wichtig, aber da gehe ich jetzt ein bisschen drauf ein. Die eucharistische Liturgie ist die Vergegenwärtigung des Opfers Christi, das die Macht des Kreuzes in der Gegenwart wirksam werden lässt. Die Vergegenwärtigung des Opfers Jesu, dass die Macht des Kreuzes in der Gegenwart wirksam werden lässt. Die Heilige Messe wird als eine Anamnesis, eine Erinnerung an das letzte Abendmahl und an Golgotha bezeichnet. Aber das ist weit mehr zu verstehen als ein Gedächtnis, wie es die Protestanten verstehen. Das ist nur, wir erinnern uns jetzt daran, dass Jesus gestorben ist und er hat den Jüngern Brot gegeben und wir essen jetzt ein bisschen zusammen, erinnern uns daran, wie schön das war damals. Das ist nicht die Messe. Also diese Anamnesis ist weit tiefer zu verstehen als im psychologischen Sinn. Da Jesus, und das ist jetzt wichtig, also ich werde es mehrmals versuchen zu erklären, da Jesus eben Gott ist, wahrer Gott, haben alle seine Handlungen, einschließlich und besonders die Opferhandlung, durch die er die Welt gerettet hat, Anteil an der Ewigkeit Gottes. Ich lese nochmal vor. Da Jesus Gott ist, haben all seine Handlungen, einschließlich und besonders die Opferhandlung, durch die er die Welt errettet hat, Anteil an der Ewigkeit Gottes. Also Gott ist ewig und Jesus ist ewig, natürlich, weil er Gott ist. Das bedeutet, dass diese Handlung auf Golgotha, die erlösende Handlung, die die Welt gerettet hat, zu jedem Zeitpunkt gegenwärtig gesetzt werden können. Das Geschehen auf Golgotha war zeitlos. Es gibt zwar ein geschichtliches Datum, aber eigentlich ist jede Messe, wir waren gerade auf Golgotha. Jede Messe wird das gegenwärtig. Es gibt keine Zeit in der Heiligen Messe. Manche Heilige haben das ja auch immer wieder erfahren, dass es keine Zeit gibt in der Messe. Ich erfahre es vielleicht, dass ich zu lange predige und die Zeit vergesse. Aber das ist, glaube ich, nicht dasselbe. Also die Zeitlosigkeit der Heiligen Messe. Und eben sich an sie, an dieses Geschehen, an die Heilsereignisse zu, in Anführungszeichen, zu erinnern, bedeutet im Hier und Jetzt an den Heilsgeheimnissen der Vergangenheit teilzuhaben. Wir haben im Hier und Jetzt, in jeder heiligen Messe, haben wir an den Heilsereignissen von Golgotha, wo sie über 2000 Jahre her sind, nicht ganz 33 sind 2000 Jahre, aber obwohl es schon lang her ist, haben wir Anteil, Teil daran. Die Heilsereignisse werden mit ihrer ganzen dichten Wirklichkeit in die Gegenwart geholt. Das Opfer Christi kann somit Gegenwart werden. Und liebe Freunde, das ist zum Beispiel der Grund, warum Pater Pio die Messe, war ganz begnadet, wir wissen, das stigmatisiert, wirklich so miterlebt hat. Weil er wirklich in persona Christi am Altar steht und gekreuzigt wird gerade in dem Augenblick. Also dieses Opfer Christi kann somit durch die Ewigkeit Gottes Gegenwart werden. Aber nur weil es Gott tut, nicht weil wir das machen und ausgedacht haben. Das ist übrigens die beste Argumentation dagegen, dass die Messe irgendwie von Menschen gemacht ist. Wie soll denn das ein Mensch machen? Also die ganze dichte Wirklichkeit des Kreuzes, Todes Jesu, des Opfers am Kreuz, wird in die Gegenwart geholt. Diejenigen, die um den Altar versammelt sind, erinnern sich nicht nur an Golgotha, sondern Golgotha ist für sie in seiner ganzen geistigen Kraft gegenwärtig geworden. Deshalb sage ich immer, es gibt nichts Größeres als die Heilige Messe. Golgotha wird in dieser Heiligen Messe in seiner ganzen geistigen Kraft gegenwärtig. Und deshalb ist es so wichtig, mit breitem Herzen in die Messe zu gehen, sich vorzubereiten. Deshalb ist es natürlich Schmarrn, schnell in die Messe, in die Kirche, ah, es ist gerade Kommunion, gehe ich vor, der Leib Christi, das hat keinen Sinn. Das sind, ich meine, natürlich schenkt der Herr Gnade, aber trotzdem ist es diese Teilhabe, wirklich ganz bewusst am Opfer Christi dabei zu sein. Das ist damit, es geht nicht nur um den Leib Christi zu essen. Das wäre eine Messe, das ist ein bisschen so das Evangelische. Ne? Wir essen halt zusammen und Jesus wird gegenwärtig. Nein, diese ganze geistige Kraft von Golgotha wird gegenwärtig. Christus ist ewig. Daher kommt es in der Heiligen Messe faktisch zu einem Zusammenbruch der Zeitdimension. Ein überzeitliches Ereignis. Zeit spielt keine Rolle. Deshalb ist auch die Liturgie so wichtig, das wirklich auch zu feiern, wie es die Kirche auch vorgibt, und da keine Show draus zu machen. Das Schlimmste ist, wenn man hört, wenn das tatsächlich schon vorgekommen, dass Priester mit Cola und Chips Messe feiern. Also man kann es ja gar nicht Messe nennen, das ist einfach dumm. Aber da hat man das nicht verstanden, was die Messe ist. Deswegen einfach sauber die Messe feiern. Das ist das Wichtige. Es ist so schwer. Ich verstehe das. Mich regt das auf als Priester. Das ist doch nicht schwer, die Messe so zu feiern, wie man sie feiern soll. Die Gegenwart verschmilzt mit der Vergangenheit und beide, Gegenwart und Vergangenheit, nehmen die endzeitliche Zukunft vorweg. Das endzeitliche Heil, das uns verheißen ist. Gegenwart verschmilzt mit der Vergangenheit und ist auf die Zukunft, auf die endzeitliche Zukunft ausgerichtet. Paulus drückt so aus im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 11, Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Deshalb ist vielleicht dieses Geheimnis des Glaubens, kommt jetzt vielleicht ein bisschen Licht rein, was das bedeutet. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist genau damit gemeint, diese Zeitverschmilzung der Zeitdimensionen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird komprimiert in der Heiligen Messe. Im Hier und Jetzt, in der eucharistischen Zusammenkunft, macht Christus die Vergangenheit als auch die Zukunft gegenwärtig. Die gesamte Opfergeschichte Israels ist in der Heiligen Messe versammelt, all das, was so die Vorbereitung auf das, und wird zusammengefasst und neu gegenwärtig gemacht. Das Opfer Christi wird nicht wiederholt. Es ist keine Wiederholung, sondern vergegenwärtigt. Und wir treten im Hier und Jetzt ein in seine Kraft. Es wird nicht wiederholt. Es ist keine Nachspielung des letzten Abendmahls beziehungsweise Golgothas, eine Vergegenwärtigung. Da war unser Dogmatikprofessor, und das wird beim Vater Thomas ähnlich sein, da war er ganz streng. Das hat er immer wieder hören wollen. Was ist die Das ist die Messe, es ist keine Wiederholung, es ist eine Vergegenwärtigung. Ich habe Professor Binninger, wahrscheinlich hast du genau, Thomas, er hat es immer wieder gesagt. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Und somit, wenn es vergegenwärtigt wird, im Hier und Jetzt, in seiner Kraft eben gegenwärtig wird, nützt die Kirche in der Feier dieses Sakramentes, nützt die Versöhnungstat Christi, indem sie ihre Wirkung ins Heute trägt. Und das ist der Auftrag der Kirche, die Wirkung der Erlösung ins Heute zu tragen. Das ist natürlich in erster Linie der Auftrag der Verkündigung, der geweihten Personen, die zur Verkündigung bestellt sind auch. Deswegen ist es sehr wichtig, sowas auch zu sagen. Ich meine, viele Gläubige wissen das ja gar nicht, was mitgesagt wird. Und deswegen ist es eben diese Wirkung ins Heute zu tragen, dazu gehört auch, das zu erklären, dass die Gläubigen wirklich auch Anteil nehmen können daran, dass sie verstehen, was es bedeutet. Und für die Gläubigen bedeutet eben das genau das, dass sie sich geistig mit dieser Versöhnungstat Christi am Kreuz verbinden sollen. Geistig tätige Teilhabe nennt es, mit Herz und Sinn nennt es das Zweite Vatikanum. Diese Verbindung, diese geistige Verbindung mit der Versöhnungstat Christi kommt natürlich auch sichtbar zum Ausdruck. Wo ist es? Wann verbinden wir uns sichtbar mit dem Herrn in der Messe? Genau, in der Kommunion. Das ist, wenn wir das sichtbar, aber deswegen ist auch geistig möglich teilzunehmen. Ne? Weil es nicht das Entscheidende ist, dass es sichtbar, dass wir sie empfangen, sondern dass wir uns geistig mit dieser Versöhnungstat verbinden sollen. Die Eucharistie ist der Inbegriff des geistigen Opfers. Die Feier der Eucharistie ist die geistige Form des Opfers Christi. Das eucharistische Opfer ist damit auch nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden, wie wir es gehört haben im Alten Testament, dass alles an den Tempel gebunden war, sondern der Tempel und der Leib Christi, das ist die Kirche. Das wird in jeder geweihten Kirche, wird es dann gegenwärtig oder auch, wenn es mit Erlaubnis geschieht, dass man es im Haus irgendwo feiert. Also es ist nicht mehr, die Eucharistie ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Und das ist schon auch im Alten Testament, einem der Propheten kurz vor Jesu Geburt, der Prophet Maleachi, und zwar in meinem Buch Maleachi 1,11, ein Zitat, was da schon darauf hinweist, dass das eucharistische Opfer, das Opfer schlechthin, dann immer an einen bestimmten Ort gebunden sein wird. Maleachi 1,11. Ja, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern, und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heerscharen. Wir bitten das auch im eucharistischen Hochgebet. Dieses reine und lebendige Opfer wird dargebracht vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Also wir sehen hier, das ist alles so verbunden miteinander. Der Kern und das wichtigste Ereignis in unserem Glauben ist die Eucharistiefeier. Das ist so alles komprimiert drin. Und mit dieser Stelle eben aus dem Buch Maleachi begründen die Kirchenväter das Darbringen der Eucharistie auf so vielen Altären auf der ganzen Welt. Die Kirchenväter hatten natürlich diese Aufgabe, also Kirchenväter sind die so nach den Aposteln, so ungefähr bis ins 4. Jahrhundert, die so die ersten vier großen Konzilien dann auch, wir haben jetzt 325 war das Konzil von Nicea, das war jetzt Jubiläum letztes Jahr, also das waren die großen Konzilien, wo die Kirchenväter im Heiligen Geist auch das anvertraute Erbe, das sie noch nicht verstanden haben, immer mehr eingedrungen sind. Was hat Jesus damit gemeint? Sie haben das sozusagen ausgewertet im Heiligen Geist, also nicht, deswegen ist ein Konzil immer Zusammenkunft aller Bischöfe, und nur dann, wenn auch das Haupt der Bischöfe, also der Papst zustimmt, dann ist auch die Entscheidung gültig, dann ist es ein sogenanntes Dogma. Aber es ist wirklich so, dass es wirklich die Gemeinschaft der Bischöfe im Konzil, die ja die Nachfolger der Apostel sind, wenn die zusammenkommen, dass die dann diese authentische, also wahrheitsgemäße Auslegung dessen, was die Lehre der Kirche ist, definieren. Und das war eben so die große Aufgabe der Kirchenväter am Anfang. Und das ist ja bis heute alles gültig, weil es natürlich die Wahrheit ist. Deswegen ist es spannend, wenn manche Theologen denken, sie müssten Dogmen hinterfragen. Da haben sich wirklich schlauere und vor allem auch im Geist Gottes Theologen schon längst zusammengesetzt und Bischöfe und haben das definiert. Und es ist ja immer wieder, dass diese liberalen Theologen und diese Progressiven dann irgendwas aufstellen, irgendeine komische These, die dann in sich zusammenfällt und man doch wieder zu den Wurzeln zurückkommt. Also es ist die Wahrheit trägt letztendlich, wir wissen das, also die Lüge kann nie tragen. Man kommt immer wieder zur Wahrheit, zu dem, was schon längst als Wahrheit definiert ist. Aber wie gesagt, die Versuche gibt es immer wieder. Aber jedenfalls, wir haben unsere Lehre, deswegen ist auch so wichtig, die Lehre der Kirche auch anzuerkennen, zu kennen überhaupt und zu wissen, was lehrt die Kirche. Es ist alles wirklich erklärbar, unser Glaube. Die Eucharistie ist für die Kirchenväter deuten auch, dass der Empfang des reinen Opfers in der Eucharistie ein Versöhntsein mit Gott, eine Buße voraussetzt. Das ist auch was, was heute gern gepredigt wird. Nein, dass jeder darf kommen. Jeder darf hier kommen, jeder darf die Kommunion empfangen. Das ist sehr egal. Das ist nicht mehr so streng wie früher. Das ist auch eine Irrlehre. Der Empfang, ein bereites Herz, ein bußfertiges Herz, das sich selber prüft, bin ich denn im Stand der Gnade, dass ich den Herrn empfangen kann, ist natürlich Voraussetzung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir das reinste Opfer, was wir jetzt wirklich lange auch betrachtet haben, was es bedeutet, wenn wir das empfangen, unser Leben aufnehmen, dann da können wir nicht einfach irgendwie hinkommen. Da müssen wir schon bereitet sein. Allerdings, und das ist auch wichtig, keine Skrupel haben. Ne? Also auch zu sagen, okay, ich bleibe ein unvollkommener Mensch. Ich bin ein Sünder, natürlich. Und ich komme so gut ich kann, aber das schon so gut wir können. Nicht sagen, na, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Na, das lassen wir mal. Das brauche ich jetzt nicht ändern. Ja, ich lebe jetzt zwar im Ehebruch, aber das ist ja heute nicht mehr so. Das wäre Quatsch, das wäre falsch. Deshalb, jeder ist natürlich eingeladen, einen Segen zu empfangen, aber wirklich die Eucharistie zu empfangen, da braucht es was anderes. Da braucht es wirklich das bereite Herz, das Versöhntsein mit Gott. Das ist der Grund, warum die Kirche auch dann so streng ist, in Anführungszeichen, was das Thema geschiedene Wiederverheiratete angeht. Weil es einfach in einer nicht versöhnten Zustand mit Gott geschieht. Wenn derjenige oder diejenige sagen will, na, ich will ja umkehren, aber ich kann da jetzt nicht, weil mein Mann da auch oder mein Lebenspartner das nicht anders sieht und sowas. Wichtig ist natürlich der Wille zur Umkehr. Ne? Das ist natürlich das Wichtige, dass der Mensch das erkennt, dass es falsch ist, umkehren will. Ob wir das immer so gleich können, das ist was anderes. Gell? Also natürlich, aber es braucht schon diesen Willen zur Umkehr und diesen guten Willen wirklich dann auch dem Herrn in der Beichte anvertrauen, bevor wir zur Eucharistie gehen. Also das heißt, es hat auch mit Beichte zu tun. Es ist nicht nur einfach einen guten Willen fassen, sondern wir sollen beichten gehen, dass dieses Versöhntsein mit Gott auch wiederhergestellt ist. Und ob wir dann in diesem Zustand des Versöhntseins mit Gott bleiben können, aufgrund unserer Schwachheit, nicht weil wir es nicht wollen, sondern die Frage ist hier, ob wir es können. Wir bleiben schwache Menschen. Also es ist kein unbarmherziges Bußkatalog und da darfst du und da ausgesondert und sowas, da wird selektiert, das nicht. Sondern es geht wirklich um unseren Willen und das auch in Anspruch zu nehmen, das reinigende Sakrament der Buße und dann diesem Willen zur Besserung nachzugehen, so gut wir das können. Aber wenn jetzt ein Alkoholiker sich vornimmt, nicht mehr zu trinken, das wird nicht einfach so funktionieren, weil er sich das vornimmt. Sondern er fällt dann schon auch immer wieder. Aber wenn er immer wieder sagt, trotzdem will ich frei werden, stehe ich wieder auf. Das ist der Kreuzweg auch. Ne? Wir dürfen fallen auf dem Kreuzweg, nur wir müssen wieder aufstehen. Das hat uns Jesus vorgemacht. Wenn wir gefallen sind, wieder aufstehen, das heißt wieder neu willentlich den Entschluss fassen, ich will mich bessern und ich empfange auch wieder die Versöhnung. Die Schwester grinst mich schon an von hinten, es ist 5:05, ich bin gleich fertig. Das war nur, glaube ich, wichtig jetzt auch fürs Verständnis, ne, dass man da nicht skrupulös wird, weil das habe ich auch oft genug im Beichtstuhl. Wie gesagt, ich spreche viel aus Erfahrung, das ist es nicht einfach so, weil ich mir das denke oder sowas. Oder ausmal so, sondern weil ich es erfahre und auch erfahre, wie sehr die Menschen drunter leiden, unter ihrer eigenen Schwachheit. Ne? Ich auch. Insofern ist es nicht nur die anderen, sondern ich ist ja genauso. Also insofern Erfahrung, die mit meinem eigenen Leben gedeckt ist. Genau. Tertullian hat nochmal, auch ein Kirchenvater, ist 22 gestorben. Schwester, ich schaff's, keine Angst, gell? Nicht nervös werden. Für Tertullian ist die Eucharistie auch eine Einladung, auf die Liebe Christi Antwort zu geben, durch eine opfernde Selbsthingabe und Vereinigung mit der Liebe Christi. Und das ist das Selbst zur Liebe zu werden. Das wurzelt schon hier bei Tertullian, der 220 nach Christi gestorben ist. Also dieses sich wirklich von der Liebe der Eucharistie, vom Sakrament ergreifen zu lassen und selbst Liebe zu werden. Und so verbindet wird das Opfer Christi gegenwärtig, auch wenn wir rausgehen, gehet hin in Frieden, sagt der Priester, damit ist genau das gemeint. Ihr seid jetzt Christusträger, ihr habt Christus in euch. Geht raus, lebt diesen Frieden für die Menschen, lebt das Mitopfern, lebt Liebe Christi, die ihr empfangen habt. Das Mitopfer des Christen ist es dann. Das ist dieses am Opfer der Liebe teilzuhaben, eben auch wenn einem die Liebe, die Menschen mit Hass begegnen, trotzdem mit Liebe zu antworten. Und das ist manchmal ein großes Opfer. Und die Eucharistie ist natürlich, und das ist der letzte Punkt, Schwester, Danksagung an den Vater. In der Eucharistie sagen die Gläubigen, und das ist auch wichtig, deswegen auch fürs Verständnis, in der Eucharistie sagen die Gläubigen, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und dann kommt das große Amen der Gläubigen, ihr stimmt zu dem, was der Priester da singt. Wir sagen in der Eucharistie dem Vater, durch ihn und mit ihm und in ihm, Christus ist da gemeint, Dank. Danksagung. Deshalb, Eucharistie heißt ja übersetzt Danksagung. Und so sollen wir uns in der Eucharistie als Wohlbeschenkte verhalten. Christus beschenkt uns. Wir sind Wohlbeschenkte. Dieses Geschenk auch annehmen. Die Eucharistie ist die Feier des Geschenks der Versöhnung durch das Kreuzesopfer Christi. Dieses große Geschenk der Versöhnung. Das ist das Geschenk, das wir jedes Mal empfangen in der Eucharistie. Das Vatikanum II hat auch ein wunderbares Zitat, was da drüber über die Eucharistie. So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Opferlamm, dahingegeben wurde, am Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Deshalb ist es auch wichtig, dass immer und überall Heilige Messe gefeiert wird. Und Bestrebungen, Wortgottesdienste als Ersatz für die Messe einzusetzen, ist Quatsch. Aber da wird die Kirche auch schon noch draufkommen, vor allem in Deutschland. Weil es nicht trägt. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die sich von alleine erledigen werden. Aber deshalb ist es so wichtig, dass überall das Kreuzesopfer gefeiert wird. Ich lese nochmal vor, was das Vatikanum II, auf das sicher viele liberale Strömungen berufen, aber würden Sie mal die Dokumente lesen, wäre ja alles, was er verkünden, völliger Quatsch. Also ich lese nochmal vor, was das Zweite Vatikanum sagt. So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, dahingegeben wurde, am Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil, betet der Priester. Genau, und deswegen ist es so wichtig. Ich gebe euch Impulse mit und dann haben wir es geschafft. Jetzt vielleicht nicht beim Essen drüber nachdenken, aber das danach dann, das gilt auch lang nach den Exerzitien. Das könnt ihr euer ganzes Leben mitnehmen. Die Frage, wie feiere ich die Heilige Messe? Vor allem für uns Priester, wie feiern wir die Heilige Messe? Bin ich dankbar? Ist mir bewusst, dass das Kreuzesopfer Christi hier gegenwärtig wird? Also die Fragen, wie feiere ich die Heilige Messe? Bin ich dankbar? Ist mir bewusst, dass das Kreuzesopfer Christi hier gegenwärtig wird?